Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Derek Scully, Korrespondent der Irish Times in Berlin. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie.
Wir blicken auf diesen Tag, aber auch auf die Themen der Woche. Was hat Sie besonders auf Trab gehalten, besonders beschäftigt als Journalist, als Korrespondent hier in Berlin?
Ich war in einem Café, eine Frau hat angefangen zu husten, ich wurde paranoid und ich sage, wow, so schnell geht das, die Konditionierung. Ja. Also ich versuche Ruhe zu bewahren, aber gleichzeitig mich zu gucken, was gerade mit uns los ist. Und ich glaube eher, was die psychologische Wirkung von Corona ist, fast interessanter als die medizinische. Das wird entweder eintreten oder nicht, aber was es mit uns als Menschen machen, also und wie verletzlich unsere Gesellschaft. Also ja, ziemlich trübe Woche, würde ich sagen.
Wenn man rausschaut, das Wetter passt zu dem Wort trüb, auf jeden Fall zumindest hier in Berlin. Ja, das Virus und seine Folgen, ein Thema, das jeden erreicht, Derek Scully im Café, weil es eben auch jeden erreichen könnte. Unser erstes Thema ist das gleich. Unter anderem aber auch heute Woody Allens Biografie und die Entscheidung seines amerikanischen Verlages, das Buch jetzt doch noch nicht zu veröffentlichen. Eine Reaktion auf zahlreiche Proteste, die es gab mit Blick auf die Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur. Ich bin gespannt, wie Sie das einschätzen, Derek Scully. In einer Stunde Radio oder 30 Minuten Podcast, wie auch immer Sie dabei sind, seien Sie herzlich willkommen. Wenn heute jemand hustet oder niest, Derek Scully, auch im Café, bitte nicht gleich denken, oh Gott, Corona. Das Virus ist nicht überall, aber es ist natürlich das bestimmte Thema dieser Tage, keine Frage, weil es eben ganz schnell überall sein könnte. Ich habe vorhin auf die Website der Irish Times geschaut, ihrer Zeitung. Auch da spielt das Thema ganz oben eine Rolle mit mittlerweile 18 Fällen in der Irischen Republik. In Deutschland sind es 639 Menschen, bei denen das Coronavirus bestätigt wurde. Was ich wirklich interessant finde, wie sehr die Angst, dass diese Zahl rasant steigen könnte, dass man selbst betroffen sein könnte, mittlerweile das öffentliche Leben so stark einschränkt, wie ich das eigentlich noch nie gesehen habe, vielmehr auch als bei früheren Epidemien.
Ja, weil die Leute, ich glaube, die Gesellschaft ist eine andere. Ich glaube, es ist schnelllebiger geworden und dieses Convenience-Gesellschaft, alles ist erreicht. Also du kriegst einfach ein Päckchen, alles, was du haben möchtest, jederzeit. Aber gleichzeitig, ich spüre es, man sieht es auch in der Politik, es ist einfach dieses Ängstlichkeit ist wahnsinnig gestiegen. Ich glaube, wir sind heutzutage, es ist wie ein Gummiband, der mehr angespannt ist. Es muss nicht mehr passieren, sodass das platzt. Und ich finde es deswegen, dass ich in ein Café von einer hustenden Frau innerhalb von 30 Sekunden getriggert wurde, würde man heutzutage sagen. Ich sagte, wer bist du jetzt, dass das so leicht ist? Also ich hatte immer früher mit Epidemien oder Pandemien immer diese Idee, wenn die Todeszahl den Todeszahl von Autoverkehrsunfällen nicht übersteigt, dann habe ich keine Sorgen. Also Leute machen sich keine Angst über Autounfälle, obwohl Autounfälle jeden Tag passieren. Und jetzt haben wir das längst verlassen und jetzt merke ich, dass ich in einem völlig anderen Stadion bin. Aber ich versuche mich zweigleisig zu fahren, einerseits Information und gleichzeitig zu merken, wie ich mich verhalte. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das ist der einzige Punkt, wo man selber als vernünftige Person ansetzen kann. Den anderen Teil es wird seinen Lauf nehmen. Vielleicht ist das etwas schwarz betrachtet, aber fatalistisch, würde man sagen.
Aber so wie Sie das gerade beschreiben, klingt es ja so, es ist eigentlich nicht wirklich dramatischer, aber wir sind in aufgeregteren Zeiten, Gesellschaften lassen sich schneller dramatisieren, würde so ein bisschen in die Richtung gehen, dass das auch übertrieben ist, was da gerade an Schutzmaßnahmen stattfindet.
Ja, also ich noch ein Beispiel. Ich wollte in eine Apotheke gehen, um was anderes zu holen und dann sehe ich ein Schild und auf dem Schild steht keine Schutzmasken, keine Desinfektionsmittel. Alle Hörer kennen das, es ist gleich überall in der Republik. Was habe ich eine halbe Stunde später gemacht? Ich habe Schutzmasken und Desinfektionsmittel im Internet bestellt und gleichzeitig zweigleisig gesagt, was machst du denn hier? Mhm. Und ich glaube, das ist das, wo die Politiker, es tut mir echt leid für die Politiker, weil eigentlich können sie uns, wir haben gelernt, auch das Gefühl, wir leben in Sicherheit und alles ist gut und alles ist geregelt. Und die Politiker, wenn sie ehrlich sind, müssen sie sagen, nein, es ist nicht geregelt. Wir können einiges tun, aber einiges können wir nicht tun. Ich war diese Woche beim Arzt und er hat gesagt, also wenn Politiker rauskommen hier in Berlin und sagen, sie haben die Sache im Griff. Nein, sie haben die Sache nicht im Griff, hat gesagt, unser Krankenhaus hat keine Schutzmaske mehr. Unser Krankenhaus kommt an die Ende ihrer Reserven von Desinfektionsmitteln. Und er sagt nochmal, was ich anfangs gesagt habe, dieses Verletzlichkeit unserer Gesellschaft, weil es ist so ein eine, auf Englisch nennt man just in time. Also alles wird gerade geliefert, wo es gebraucht wird.
Sagt man im Deutschen auch mittlerweile.
Genau, diese Effizienzgesellschaft. Also keine Lager, keine Vorräte, weil die Consultants irgendwann reingekommen sind und sagen, na, das kostet ein Vermögen in Miete. Und jetzt sieht man, wie verletzlich eine Gesellschaft sein kann, wenn es sich so aufs Äußerste getrimmt hat, effizient getrimmt hat. Und ich glaube, das macht die Leute ein bisschen nervös, weil sie wissen, wenn die Politiker sagen, wir sind darauf vorbereitet, wir haben Vorräte, das stimmt nicht. Und das ist dann die Frage. Aber die philosophische Frage ist, was hat uns in diese Lage gebracht? Und es war diese Idee Effizienz, auf Sicht fahren, alles wird gut, wir können überall alles bestellen, wenn es sein muss. Aber wenn es dann ausverkauft wird, dann kannst du es nicht bestellen.
Die Frage, die sich dann natürlich anschließt, wie darauf reagieren. Es gibt ja verschiedene praktische Vorschläge, die jetzt auch gemacht werden, die wir auch in anderen Ländern sehen. Italien hat ja entschieden, auch im Laufe dieser Woche die Schulen nicht nur im Norden des Landes dicht zu machen, sondern im ganzen Land gibt es schulfrei in Italien und eben auch in Kindertagesstätten. Einer der führenden deutschen Virologen, Kekulé, hat das jetzt auch vorgeschlagen. Für Deutschland hat doch gesagt, lass uns doch mal 2 Wochen Corona-Ferien machen. In allen Schulen, in allen Kindertagesstätten, dergleichen mehr. Was mich zu diesem Gedanken führt, wenn wir, was Sie da beschreiben, konstatieren, dass wir da gerade ein großes Gefühl der Unsicherheit und der Aufgeregtheit haben, dass wir vielleicht wirklich eine kollektive Entschleunigungsentscheidung treffen und sagen, wenn wir jetzt sowieso schon all diese Einschränkungen sehen, Messen abgesagt, dergleichen, dann lasst uns doch vielleicht kollektiv wirklich mal sagen, wir schalten 3 Gänge runter.
Ja, also ich wäre dafür. Also ich habe Freunde in China und sie verstehen nicht, warum die Europäer sie. Es ist wie immer in der Europäischen Union, jeder kocht seine eigene Suppe. Also wenn Italien das so macht, warum machen die anderen Länder nicht einfach mit für 2 Wochen? Ich weiß nicht, was die volkswirtschaftlichen Folgen sind. Es ist leicht, das zu sagen. Aber ich merke schon, es ist ein bisschen, wir wollen ein bisschen schwanger sein. Entweder wollen wir handeln oder wollen wir nicht handeln.
Wir wollen auf jeden Fall nicht ein bisschen Corona haben. Ich fand interessant in diesem Zusammenhang, Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hat sich auch nochmal geäußert, auch mit Empfehlungen an die Bevölkerung, unter anderem das.
Dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger jeweils darauf hinweisen, dass nicht notwendige Reisen, insbesondere in Risikogebieten, eben tatsächlich dann auch nicht gemacht werden sollten.
Jens Spahn, nicht notwendige Reisen. Ich fand diesen Begriff so interessant, weil das wäre natürlich auch die Chance, auch gerade so in dem ganzen Wirtschafts-Business-Umfeld auch sich mal zu fragen, was haben wir da eigentlich für Routinen, die man dann auch mal vielleicht verändern könnte, wo man sich auch mal feststellt, was ist denn eigentlich wirklich dringend notwendig und was funktioniert auch so?
Ja, das ist das, was Sie gesagt haben über Kompliziertheit oder Effizienzen. Und wir machen uns das Leben furchtbar kompliziert. Ich muss nächste Woche nach Irland fliegen. Mein Bruder wird 40. Muss ich fliegen? Wäre das vor 15 Jahren erwartet, dass ich, der Bruder in Deutschland, extra nach Irland kommt? Weil es möglich ist, mache ich das. Aber die Frage ist, ob das notwendig ist.
Ihr Land hat uns Ryanair geschenkt, insofern das billige Fliegen.
Ja. Ryanair hat euch ein Angebot gemacht. Ob ihr das Angebot annehmen, ist eine andere Sache. Und die Frage ist, natürlich ist es, wir haben hier gesessen und haben über Fridays for Future, also die Klimadebatte, ist alles, was wir heutzutage machen, möglich, nur weil es machbar ist? Und das ist die Frage, die ich mir selber stelle. Musst du das wirklich bestellen? Diese Konsumgesellschaft, diese Schnelllebigkeit, ich gehe schnell zum Wochenende nach Irland. Alles, was wir tun, hat eine Konsequenz. Aber jetzt, wenn wir mit einem möglichen tödlichen Virus konfrontiert werden, werden wir da gezwungen zu sehen, es hat auch mein eigenes Interesse, diese Entschleunigung. Also ich wäre dafür. Aber ich weiß nicht, wenn Leute zu Hause sitzen ohne Ablenkung und nur Privatfernsehen gucken, ob das auch eine Lösung wäre.
Ja, das ist auch sowieso ein wichtiges Stichwort, das Sie da bringen, also welche Quellen man auch im Moment hat. Gerade weil wir hier gedanklich so offen darüber plaudern und vielleicht auch den einen oder anderen Gedanken hier wälzen, der das vielleicht in manchen Ohren auch dramatischer macht, als es ist. Es gibt derzeit ein Mehr an Fehlinformationen, an Dramatisierungen. Mein Appell auch an alle, die uns hören, vertrauen Sie beispielsweise hier im deutschen Kontext auf das, was das Robert-Koch-Institut sagt zu dem Thema. Das sind die wirklichen Experten. Der Appell auch, schauen Sie auf die Quellen. Also wer veröffentlicht etwas im Internet? Mhm. Wer steckt dahinter? Damit man eben nicht der Panikmacher aufsitzt und den vielen Verschwörungstheorien.
Mhm. Und das mit Händewaschen finde ich faszinierend. Leute fangen an, jetzt über Händewaschen zu sprechen. Ich sage, habt ihr eure Hände vorher nicht gewaschen? Also ich mache das mit Happy Birthday to You, soll man 2-mal singen. Und das ist 20 Sekunden. Also zum Geburtstag viel Glück. Und das hat was Meditatives und was Beruhigendes. Man wäscht die Hände 10 bis 20 und sagt, dann habe ich meinen Anteil getan.
Also dann habe ich auf jeden Fall eine Lösung für Sie, gerade mit dem 40. Geburtstag Ihres Bruders. Sie werden per Skype-Schalte unter dem Wasserhahn Happy Birthday to You 2-mal singen.
Bestimmt wird er das verstehen.
Donald Trump sorgt einmal mehr für personellen Wirbel in seinem Umfeld. Sein Stabschef Mike Mulvaney muss gehen. Der neue heißt Mark Meadows. Ich wage die Behauptung, Derek Scully, dass man sich den Namen nicht unbedingt merken muss. Er wird dann nämlich Stabschef Nummer 4 sein und das sind nur 3 Amtsjahren. Aber wer weiß, vielleicht hält das ja doch ein bisschen länger aus da. Spannender ist sowieso, wenn wir auf diese Woche schauen, wie viele Amtsjahre dieser Donald Trump insgesamt noch vor sich hat, er selbst. Und da ist ziemlich entscheidend, wen die Demokraten als Gegenkandidaten aufstellen. Es bleiben nach dem Rückzug von Elizabeth Warren und von Michael Bloomberg eigentlich nur 2. Wir hören sie beide mit einem kurzen Statement. Der linke Bernie Sanders und der ehemalige Vizepräsident Obamas, Joe Biden, der sagt, wir müssen Donald Trump schlagen, aber wir dürfen nicht werden, wie er ist. Wir müssen das Land heilen.
We gotta beat Donald Trump, and we will, but we can't become like him. We can't have a never-ending war between the parties. We need a president who can fight, but make no mistake about it, I can fight. But look, we need as badly, someone who can heal.
You cannot beat Trump with the same old kind of politics.
Die zweite Stimme dann von Bernie Sanders, der Linke, der demokratische Sozialist, sagt nur, mit dem Angebot, eine andere Politik zu machen, wird man gegen Trump gewinnen. Derek Scully, wer kann Sie begeistern?
Ja, also weder noch, wenn ich ehrlich bin. Also Bernie Sanders hat sein Publikum an den Ost- und Westküsten und dazwischen ist lange nichts. Und Joe Biden, ja, also der wird ziemlich leicht zu schlagen von Donald Trump. Das ist so ein von den alten Systemen von Obama und so weiter. Ja, es bricht mir das Herz. Also ich schaue mal, das ist ein bisschen wie mit den britischen Parlamentswahlen. Also wem hätte man da wählen sollen? Ja, ich habe 2 Sommer in Amerika verbracht, in New York, und ja, man könnte sagen, das ist nicht ganz Amerika, aber ich habe da gesehen, wie engagiert die Bürger sind. Also heute, wenn Leute lästern über Amerika und sagen, ach, die dummen Amerikaner, oder in Deutschland muss ich leider feststellen, ich habe so oft eine latente Anti-Amerikanismus so in der Luft hängen. Ich habe nur Gutes da von den Leuten erfahren und die sind so engagiert in der eigenen Politik. Also wenn da Wahlen gibt, was die Leute da tun, also einfach freiwillig, sie engagieren sich und jetzt hat man so Milliardären und ja, man könnte sagen alte weiße Männer, aber einfach
Schnee von gestern. Der Hauptmilliardär, der reichste ist ja rausgeflogen, Michael Bloomberg, oder hat sich selbst rausgenommen nach dem schlechten Resultaten beim Super Tuesday,
ja.
Wo man ja immerhin sagen könnte, okay, das funktioniert offenbar. Geld alleine spült dich nicht hoch ins höchste Amt.
Ja, vielleicht war er nicht schamlos genug. Also er ist anscheinend ziemlich schamlos. Ich kenne Leute, die für Bloomberg arbeiten. Es ist, es ist keine einfache Schule da. Und er ist nicht die einfachste Person. Aber wahrscheinlich war er nicht schlimm genug. Also wenn er richtig, aber ich glaube, die Demokraten sind noch Leute, die ein bisschen auf Inhalt fokussieren. Aber wenn man die letzten Präsidentschaftswahlen in Amerika anschaut, man hat einfach immer Leute, die immer noch nicht den Schuss nicht gehört haben. Also Hillary Clinton, wie oft ist sie angetreten? Also von den ganzen Frauen in Amerika war sie die geeignete Person für diesen Amt. Und jetzt kommt Bernie Sanders, er hat schon seine Chance gehabt und er hatte
sie eben nur fast. Er hätte ja fast Hillary Clinton die Nominierung streitig gemacht und jetzt könnte er der Kandidat sein.
Weit platziert ist er der Verlierer. Er hat verloren, also bitte jemand anders ranlassen. Stattdessen haben wir aufgewärmte Suppe und manchmal schmeckt die Suppe von gestern noch besser, aber meistens nicht. Und es ist für mich, also wenn ich mit ein bisschen Abstand, ich sage, wie krank ist dieses System? Es wird immer noch Politik simuliert. Also die Leute, die sich engagieren, Freunde von mir, sie rufen tausende Leute an, sie gehen Tür an Tür. Sie tun ihr Bestes, nur das, was sie, das Auto, in dem sie sitzen, ist offensichtlich in sein Endstadion. Und meine Sorge ist, wenn Donald Trump, falls er gewinnt, was aus diesem System wird. Also die Fassade ist noch gut, also es ist ein Potemkindorf, aber ich mache mir Sorgen, dahinter ist längst nicht mehr.
Aber wie kann das sein, gerade wenn Sie sagen, was Sie beobachtet haben, ein so politisch engagiertes Land, so viele Menschen, die sich interessieren für die öffentliche Sache, mit diesem sehr offenen System der Vorwahlen, wo ja im Prinzip jeder, der so ein paar Millionen auf dem Konto hat, antreten kann. Und wir hatten ja auch andere Kandidaten. Wir hatten ja nicht nur diese Seniorentruppe, die sich da jetzt versammelt, sondern mit Pete Buttigieg einen interessanten neuen Typen, auch die Senatorin Klobuchar, oder nein, Senatorin ist sie nicht, Abgeordnetenhaus, glaube ich, die beide sich zurückgezogen haben, relativ schnell. Hätten Sie da so ein bisschen mehr Hoffnungsschimmer gehabt oder würden Sie das auch einführen in die Gesamtanalyse, dass der ganze Laden ziemlich hinüber ist?
Ja, also es ist wie in Deutschland. Also was für Politik möchten die Demokraten machen und für wem? Also wie Joe Biden gesagt hat, einfach so ein Trump mit Trump Methoden zu schlagen, ist nicht. Aber ich sehe überall, es gibt ein interessantes Buch, wenn Demokratien sterben. Und ich glaube, wir sind in einer Phase, vielleicht nicht am Sterben, aber um zu überleben, muss man wirklich richtig Gedanken machen, für wem sind wir da und warum. Und in Amerika sieht man, was auch in Großbritannien los ist. Die sind so sehr mit sich beschäftigt, mit den wiedergewählt zu werden, beschäftigt. Es bleibt keine Zeit übrig für die großen Fragen. Also warum sind die Leute so wütend? Warum gehen sie zu Populisten? Und dann fühle ich mich, ich mache ungern diesen Vergleich, aber da, wenn man die Debatten von vor 100 Jahren sieht, ob es einfach unausweichlich, dass wir jetzt gleich in eine Phase der Populismus und Extremen reingleiten, ob wir nicht längst da drin sind. Wir merken es nur nicht, weil wir immer noch die Politik von der vorigen Phase simulieren. Also ja, das macht mich sehr nervös. Mhm.
Wobei man ja sagen kann, gerade in einer Demokratie kriegen die Menschen halt auch am ehesten das, was sie sind und was sie verkörpern. Und all diese Zweifel und diese Unsicherheit, wo es eigentlich hingehen soll, ist natürlich eine tiefe gesellschaftliche Verunsicherung, die sich da auch widerspiegelt. Ich frage mich, ob es dann in gewisser Weise ein Elitenversagen ist, also dass man nicht interessantes, gutes politisches Personal rekrutiert kriegt, das die richtigen Fragen stellt, oder einfach auch Ausdruck, sozusagen ein Spiegel der Gesellschaft ist.
Es ist also, die amerikanische Demokratie ist kein Spiegel der Gesellschaft, weil wir haben einfach reiche Leute, die um eine Krone kämpfen. Also das ist wie Game of Thrones, nur ohne den Äxten und ohne, also
Jetzt könnte ich natürlich die Bernie Sanders Karte spielen und sagen, der ist es nicht.
Ja, aber Sozialismus kommt in Amerika schlecht an. Es tut mir leid, aber da wird man nicht gewinnen. Also auch egal, wie toll als Europäer man seine Politik findet, Sozialismus ist für die Amerikaner so unverständlich wie für uns Waffen herumzutragen oder Angst gegen das öffentliche Gesundheitssystem. Also es gibt Sachen, die nicht verstehen werden, und Sozialismus und Bernie Sanders werden sie nie wählen.
Sagt der irische Journalist Derek Scully im Deutschlandfunk Kultur. Woody Allen hat eine Autobiografie geschrieben, Apropos of Nothing, die, das ist die aktuelle Nachricht der Nacht, nicht erscheinen wird. Der amerikanische Verlag sagt die Veröffentlichung ab, wegen der Proteste, die es öffentlich wie auch im eigenen Verlagshaus gab, angesichts der Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur. Die werden ja vor allem von Allens Adoptivtochter Dylan Farrow erhoben. Woody Allen hat stets bestritten, sie missbraucht zu haben, wurde auch gerichtlich niemals entsprechend verurteilt. Sein Verlag trifft jetzt trotzdem diese Entscheidung, schreibt, die Entscheidung, das Buch nicht herauszubringen, war schwierig. Wir nehmen unsere Beziehung mit Autoren sehr ernst und sagen Veröffentlichung nicht leichtfertig ab. Aber sie sagen ab. Derek Scully an meiner Seite heute, Korrespondent der Irish Times. Ist diese Entscheidung, das Buch nicht zu veröffentlichen, falsch?
Also das Buch wird veröffentlicht, vor allem in Deutschland. Also die gute Nachricht ist, Rowohlt hat ganz knappe Statement rausgebracht und sie haben gesagt, die Entschuldigungen sind bekannt seit Anfang der 90er Jahren. Es ist nie zu einem Anklage gekommen und deswegen bleiben sie bei ihrer Entscheidung. Also deutsche Woody Allen Fans dürfen sich freuen.
Das hilft den Amerikanern nicht, ne?
Ja,
es sei denn, sie lernen schnell Deutsch.
Ich wollte gerade sagen. Also meine Schwester hat Deutsch in der Schule gemacht. Sie ist ein großer Woody Allen-Fan in Irland. Also ich habe ihr gesagt, naja, ich werde die Höhepunkte. Also das diese Farce, die Situation. Ich werde wahrscheinlich in die Irish Times über diese Woody Allen-Book, wenn es in Deutschland erscheint, falls Rowohlt stark bleibt und sagt nicht, sie knicken nicht ein. Also ist es schon, ja, also für die Amerikaner ist es für mich ein Beunruhigungszeichen, also dass wenn Protest groß genug wird, dass ein Verlag einfach sagt, ach ja, was war damit, Freiheitsäußerungen und so, ja, dann eben nicht. Also offensichtlich war das für den eine wirtschaftliche Abwägung, die Protest war einfach zu groß, dass sie. Aber der Grund, warum sie das gemacht haben, haben sie natürlich nicht erklärt. Mhm. Also
genau, das war jetzt meine Interpretation an dieser Stelle. Es blieb nebulös beim Verlag. Wenn Sie recht haben und es sind letztendlich wirtschaftliche Erwägungen und es gab eben auch Proteste anderer Autoren, die große Auflagen haben bei dem Verlag, dann ist das ja so ein bisschen wie bei Kevin Spacey und bei anderen Schauspielern, die rausgeschnitten wurden aus Filmen, wo es wirklich im Prinzip eigentlich die wirtschaftliche Entscheidung Meinung ist. Sie sagen, okay, Woody Allen schadet unserer Marke gerade mehr, als es nützt. Das fände ich schwer verwerflich, wenn es das wäre, und würde es auch kritisieren. Ich habe an der anderen Stelle, wenn es eine andere Argumentationslinie ist, doch ein bisschen Zweifel bekommen an meiner Grundhaltung, die ich, glaube ich, mit Ihnen teile, im Zweifel für den Angeklagten, wenn man etwas nicht nachweisen kann, also auch bei Woody Allen. Gleichzeitig denke ich, gerade das ist ja auch etwas, was viele immer über Jahre geschützt hat, auch gerade Prominente, wo man gesagt hat, ja, man vermutet wohl etwas, aber es ist doch ein großes Werk, und das gerade auch so engagiertes Auftreten, dass man dann sagt, ein solches Buch wird nicht veröffentlicht, dass das eine öffentliche Wirkung hat, die eben Gesellschaft auch positiv verändert, ist vielleicht ein Punkt und Gedanke, den man auch stärker zulassen muss.
Ja, aber auf der anderen Seite ist das nicht ein Mob. Also wenn man sich nicht mit dem, wenn Ronan Farrow, der Sohn von Mia Farrow, der wirklich diese große MeToo-Verdienst hat, hat wirklich gezeigt, wie es ein strategisches, strukturelles Problem in Hollywood gibt, und dass Leute sogar, wenn sie rausgekommen sind und versucht haben, ihre Geschichte zu erzählen, wie sie missbraucht wurden, wurden sie dann von Boulevardzeitungen aufgekauft, die Geschichte, und dann nicht veröffentlicht. Man nannte das Catch and Kill, also fangen und abtöten. Also das, die Geschichte, ihre Geschichte gegen Weinstein ist dann irgendwann verschwunden. Aber er hatte jetzt den gleichen Prinzip gemacht. Er hat so viel Druck auf seinen Verlag, der zur gleichen Gruppe gehört, Hachette heißt es, dass sie den Buch gefangen haben und getötet haben. Also, und er ist so nett, er ist Demokrat, er ist so liberal und freundlich und lächeln, sieht ein bisschen Frank Sinatra ähnlich. Nur wenn er sowas macht, sagen die Leute, oh ja, das ist moralisch überlegen. Aber für mich ist das Prinzip, also sein Stiefvater Woody Allen ist nie für schuldig erklärt worden, aber er sagt, er hat so seine, Donald Trump würde sagen, alternative Fakten. In seinem alternativen Universum ist sein Stiefvater schuldig. Er glaubt seine Schwester, was sein gutes Recht ist, aber er war 3 Jahre alt, als das passiert ist. Seine Stiefschwester auch ähnlich alt. Und ja, es gibt kein Gericht. Also er ist unschuldig, bis er das Gegenteil bewiesen ist. Aber was mich Sorgen macht in den letzten Jahren, wenn es um sexuellen Missbrauch, wenn es um Macht, Männer über Frauen, ach ja, Gerichte und Gewaltenteilung und Gerichtsprozess und so, das wird alles über Bord geworfen, für einen guten Zweck angeblich. Aber ich frage mich, wenn das Prinzip schon beseitigt ist, welches Buch wird als nächstes nicht veröffentlichen, und weil die Empörung so groß ist. Und das hat Folgen, das hat immer Folgen.
Hm. Fest steht auf jeden Fall, keine Woody Allen Biografie in den USA, nicht in englischer Sprache. Der Verlag hat die Veröffentlichung abgesagt. Rowohlt, Sie haben es gesagt, veröffentlicht trotzdem Anfang April. Ganz nebenbei heißt der Titel auf Deutsch. Eines der bestimmenden Themen dieser Woche, die Eskalation an der türkisch-griechischen Grenze, seitdem der türkische Präsident Erdogan zu seinem Teil des Flüchtlingsdeals mit der EU sich nicht mehr verpflichtet fühlt und Geflüchtete ziehen lässt Richtung EU. Recep Tayyip Erdogan, heißt es jetzt, will am Montag nach Brüssel reisen.
Unterdessen versuchten nach griechischen Angaben wieder mehrere Flüchtlinge am Morgen vergeblich durch die Grenze bei Edirne durchzubrechen, angeblich mit Unterstützung türkischer Grenzschützer. Auch in der Ägäis bleibt die Lage angespannt. Griechische Medien haben heute ein Video veröffentlicht. Es soll zeigen, wie die türkische Wasserschutzpolizei ein Boot der griechischen Küstenwache gefährlich bedrängt. Behörden auf der griechischen Ägäisinsel Lesbos bestätigten den Vorfall.
Karin Sens war das mit aktuellen Informationen von der griechisch-türkischen Grenze. Derek Scully, Korrespondent der Irish Times, heute hier zu Gast. Wenn ich sage griechisch-türkische Grenze, dann klingt das so wunderbar weit weg schon. Also wunderbar jetzt natürlich in Anführungszeichen aus deutscher Perspektive. Ich vermute mal, aus einer irischen Perspektive ist noch weniger das Bewusstsein stark, dass das jetzt wirklich eine europäische Angelegenheit ist, oder?
Ja, das ist das Problem. Also Irland heutzutage, was Flüchtlinge angeht, ist ein bisschen wie Deutschland 2011, 12. Man wusste, dass es irgendwo Probleme gibt, aber weil sie nicht vor der eigenen Haustür sind, weil sie nicht in dem eigenen Hauptbahnhof auftauchen, die Politiker sagen, wir haben genug zu tun, warum müssen wir uns damit beschäftigen? Die Iren haben ein paar genommen, aber nicht so als Journalist in der Flüchtlingskrise habe ich versucht, die Leute zu sagen, das ist Europäische Union auch. Also es ist nicht nur Geld für Bauern, also das ist auch Last mittragen. Und da kommt man nicht an. Aber nochmal, Deutschland hat Erstaunliches geleistet 2015, rein logistisch, egal was man dazu sagt von der Politik. Aber Deutschland war auch nicht so gerade der Heilige 2010, als die Griechen gesagt haben, hier, das geht nicht weiter.
Die Griechen, die Italiener, eben die anderen Anrainer, genau, die dieses Problem schon lange hatten. Was tut man denn jetzt? Was tun wir ganz konkret? Diese Nachricht, wie gesagt, ist jetzt auf den Markt gekommen, dass der türkische Präsident Erdogan in Brüssel sein wird. Am Montag sollte man ihn mit einem gut gefüllten Geldkoffer wieder nach Hause schicken?
Also Geld gibt es immer noch, also noch nicht abgerufen und Geld von dem letzten Deal. Also das, ich glaube, das Hauptproblem, wenn ich das verstehe, ist, die EU haben gesagt, wir geben ihnen das Geld nicht direkt, sondern es ist zweckgebunden. Und er wird wahrscheinlich lieber das Koffer selber nehmen und sagen, ich verteile das, versprochen, versprochen. Es ist ja sowieso moralisch im Eimer jetzt. Also wir sind alle, alle haben Dreck im Stecken. Also was ich traurig finde, ist, dass Deutschland handlungsunfähig ist in dem Moment. Also
wodurch?
Durch Frau Merkel. Also welche Politik möchte Deutschland in der Flüchtlingskrise glaubwürdig vertreten? Welche europäischen Länder werden Frau Merkel unterstützen? Frau Merkels Zeit ist abgelaufen, aber in Deutschland ist man immer noch zu höflich, das zu sagen.
Es gibt so ein paar Leute, die das schon sagen. Aber mit Blick auf die Flüchtlingspolitik könnte man auch sagen, auch zu einem vielleicht nicht Höhepunkt ihrer Macht, aber als auf jeden Fall noch nicht klar war, dass sie gehen wird, haben die Europäer auch schon nicht auf sie gehört in der Flüchtlingspolitik.
Genau, und warum werden sie jetzt auf sie hören? Sie werden nicht auf sie hören. Polen wird nicht auf Frau Merkel hören. Sie haben perfekte Ausreden, nichts zu tun. Ein neues CDU-Vorsitzender und neuen Kanzler, der vielleicht sagt, ja, wir machen eine differenzierte, das war ein Fehler damals, sie einfach mit vollendete Tatsachen zu präsentieren. Ich gebe das zu. Frau Merkel hat, soweit ich weiß, das nicht gesagt. Aber wenn man anfängt, das zu sagen, die Situation war, wie es war, was wollen wir heute machen? Das wäre machbar. Aber eine europäische Flüchtlingspolitik ist nach wie vor in den Sternen. Aber eine europäische Flüchtlingspolitik auszuhandeln ohne mit den jetzigen Kanzlerin ist leider nicht machbar.
Also, aber glauben Sie, wenn da jetzt Armin Laschet säße oder Friedrich Merz, dass das politisch einfacher wäre? Also ich glaube, das Problem ist sowieso insgesamt so groß, dass diese deutsche Kanzlerfrage vielleicht nicht
natürlich,
so entscheidend ist.
Natürlich, aber es wäre eine Art Befreiungsschlag. Lass uns was anderes versuchen. Was wollt ihr? Also ich bin bereit zuzuhören. Was war damals das Problem? Ja, es kann sein, dass Sie keine Glaubwürdigkeit haben auch, aber dass Deutschland im Moment politisch auf allen Ebenen gelähmt ist, ist überrascht mich nicht. Die Beamten machen immer noch ihre Arbeit, aber so ein riesiges Problem ohne Deutschland zu lösen ist illusorisch und Frau Merkel hat damals was geleistet, aber jetzt ist das ist in anderen Zeiten.
Ich habe noch ein anderes Thema mit Rückblick auf diese Woche. Thüringen.
Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Ramelow, nehmen Sie die Wahl an?
Ja.
Tja, er sagt ja und er darf auch dabei bleiben. Thüringen hat seit Mittwoch wieder den Ministerpräsidenten, der es doch eigentlich auch schon vor einem Monat sein sollte. Bodo Ramelow von der Linken vor den Spielereien von CDU, FDP und AfD. Herr Scully, ist die Republik geheilt?
Nö, also das ist, die Taktik geht einfach weiter. Also ich habe Thüringen angeschaut diese Woche und erinnert an ein Politologe, den ich mal in Irland vor Jahren kennengelernt habe, gesagt, in Politik soll man immer gucken, den Unterschied zwischen Taktik und Strategie. Und Thüringen ist seit Wochen nur Taktik. Und jetzt erwarte ich, jetzt, wenn es etwas ruhiger wird, also was ist die Strategie? Also was ist die CDU-Strategie mit der AfD? Ich meine mittel- bis langfristig, nicht wie habt ihr vor, die nächste Wahlen im Parlament zu überstehen, sondern was ist ihre Strategie? Und das ist die erste Frage für den neuen CDU-Vorsitz. Also ist unsere Strategie, allen als teuflische Neonazi-Extremisten abzustempeln oder sind es da Wähler, die noch zurückzuholen sind mit einer Art Politik, die ein bisschen mehr rechts von der Mitte ist, aber immer noch keine Extremrechtspolitik ist? Und das ist eine Frage für Thüringen, aber das ist eine Frage für die Bundesrepublik.
Aber bei Ihren Worten höre ich raus, dass Sie nicht so ganz einverstanden sind, zufrieden sind mit der Art und Weise, wie die CDU das bisher macht. Denn die hat ja eigentlich eine Linie, die sagt, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Aber wir wollen auf jeden Fall schon die Wähler auch ansprechen und zurückgewinnen. Das ist ja eine Rhetorik, die man immer
wenn man
hört.
Sie fragt, wie, dann kriegt man die große Rinderblick, also die große Augen.
Naja, da gibt es unterschiedliche Antwortentwürfe. Da gibt es die Friedrich-Merz-Schule, die halt sagt, im Zweifel bekämpfen wir auch Rassismus, indem wir Ausländerkriminalität besser bekämpfen. Ja? Und da gibt es die Schule Daniel Günther, Schleswig-Holstein und so ein bisschen abgeschwächt Armin Laschet, die sagt im Prinzip mit diesem Kurs der Mitte Angela Merkels. die wir dir vorsetzen.
Und dann ist die Frage, kann ein Kandidat kommen, der ein bisschen von beiden macht, weil angeblich ist es eine Volkspartei. Angeblich war das möglich zu Kohls Zeiten. Ich erinnere mich noch in die frühen Jahren 2000, als Roland Koch das Unmögliche gesagt hat. Und dann die Mittel von der CDU musste sich zurückrudern. Und irgendwann ist man da durchgekommen. Und ich frage mich, ob in der Flüchtlingspolitik wie vorhin oder jetzt, man fährt auf Sicht mit der AfD, wie man damals auf Sicht gefahren ist mit der Flüchtlingskrise. Irgendwie, vielleicht ist die Politik eine andere, langfristige Strategien sind nicht mehr möglich. Aber dass zu viel gehandelt wird und zu wenig nachgedacht ist, ich glaube, das ist das Ergebnis aus Thüringen.
Mhm. Aber ich höre schon raus, wir haben ja über Amerika gesprochen, da haben Sie keinen Kandidaten gefunden, der Sie glücklich macht. Und wenn ich das jetzt mit Blick auf dieses CDU-Rennen betrachte, habe ich den Eindruck, dass Sie da auch das Gefühl haben, da ist eigentlich keiner, der das verkörpert, das, was Sie gerade gesagt haben, jenseits der Taktik eine Strategie zu entwickeln.
Ja, also es gibt auf Englisch den Spruch, the age of anxiety, also die Ära des Ängstes. Und wir sind in so einer Zeit, wir brauchen Politiker, die einfach durchatmen, die sagen, ja, Twitter, interessant, aber ich würde lieber nachdenken und ich komme morgen mit einem Ergebnis. Also diese Idee, dass man jederzeit, zu jedem Zeitpunkt eine feste Meinung haben muss.
Das müssten wir als Journalisten dann natürlich auch entsprechend begleiten und zulassen.
Fragen, ob wir die Situation helfen. Also wenn jeder 20 Minuten die Meinung aufgefrischt werden muss, ich frage mich, ob das auch gut ist. Aber mit Thüringen, also die ganze Welt hat auf Thüringen geschaut und wie könnte das möglich sein? Ich habe immer noch keine Antworten, warum das möglich, außer Dickköpfigkeit und Rechthaberei. Aber die CDU muss jetzt sagen, nicht nur, was ist unsere Position gegen die AfD, sondern was ist unsere Politik und bis wann muss das gewirkt haben. Und dann strahlt man Zuversicht aus.
An meiner Seite war in dieser Stunde Derek Scully, Korrespondent der Irish Times in Berlin. Und ganz am Anfang haben Sie erzählt, dass Sie sich gerade Gedanken machen müssen, auch über ein Buchcover. Sie müssen am Nachmittag wieder ran und schreiben.
Ja, genau, der Inhalt fehlt noch. Aber Cover haben wir, der Inhalt fehlt noch.
Und Titel?
Das ist noch auch Verhandlungsmasse. Also wenn es Ideen gibt, also der Inhalt ist, Irland hat eine riesige Verlastung, Vergangenheitsbelastung, katholische Kirche, Missbrauch, wie konnte es so mächtig werden? Und ich schaue nach Deutschland und sage, ist es möglich, Vergangenheitsbewältigungsmethoden, nicht den Inhalt, aber die Methoden zu nehmen, sodass die Gesellschaft sich selber anschaut und sagt, ja, Mitläufertum hat auch, oder angepasst sein, ist vielleicht ein besseres Wort, angepasst sein hat Folgen, auch wenn man selber keine Macht hat als normale Person, aber das wirkt nach und wenn man selber reflektiert, was denkt man heute über damals, ob es DDR oder katholische Kirche.
Klingt spannend auf jeden Fall. Derek Scully, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit hier heute.
Ich habe zu danken.